den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Es war eine große Menschheitsutopie, wo über Grenzverläufe und Staatszugehörigkeiten bislang überwiegend ein paar Großmächte entschieden, bald in kriegerischen Schlachten, bald diplomatisch am Konferenztisch, sollten derartige Fragen nach dem Ersten Weltkrieg durch den neu gegründeten Völkerbund geklärt und dabei die Interessen aller Staaten und Menschen gleichermaßen berücksichtigt werden. Dass dies erwartungsgemäß nicht konfliktfrei abging und es auch nach bald 7 Jahren des Friedens noch ein paar harte Nüsse zu knacken gab, davon handelt der nachfolgende Artikel aus dem Hamburger Anzeiger vom 4. September 1925. Deutsche Themen streift der Text dabei nur am Rande. In seinem Zentrum steht vielmehr die Lösung der sogenannten Mossul-Frage, bei der es nicht zuletzt um gewinnträchtige Bodenschätze ging. Dass der Blick auf die arabische Welt nicht nur in den europäischen Staatskanzleien, sondern auch in den Redaktionsstuben noch immer arg kolonialistisch geprägt war, geht nicht nur aus despektierlichen Formulierungen des Artikels über den Kulturstand im Irak hervor, sondern auch aus den mindestens um das Zehnfache zu niedrig eingeschätzten Einwohnerzahlen Mossuls und Basras, die hier genannt werden. Das Wort hat Frank Riede.
Vor und hinter den Kulissen von Genf. Briand, sichtlich gealtert, doch erfahren und lächelnd wie nur je, die unvermeidliche Zigarette und die ebenso unvermeidliche witzige Bosheit auf den Lippen, springt mit Loucheur aus dem Auto. Er wird dem 35. Völkerbundsrat präsidieren. Schwere Arbeit liegt vor ihm. Er hat sich selbst ein Mann für Konversation genannt. Er wird alle seine Künste in Verhandlungen und Kompromissen spielen lassen müssen, um das Schiff dieser Tagung durch die vielfachen drohenden Klippen zu steuern. Es gibt Sichtbare und Unsichtbare, die Unsichtbaren. Vorbereitung des Sicherheitspaktes, Öffnung der Straße nach Genf für Deutschland, beschwichtigende Bürgschaften für Polen und Tschechoslowaken. Dies sind bloß die wichtigsten der Programmpunkte, doch sie werden genug Klugheit und Geschmeidigkeit erfordern. Besonders der Streit um Mossul, in dem der Völkerbund als angerufener und verpflichteter Schiedsrichter sprechen muss, scheinen unlösbar verwickelt und Pessimisten sprechen in Genf von einem zweiten Oberschlesien, wie die Quadratur dieses Zirkels finden. Die 3 Emissäre des Völkerbundes haben höchst gewissenhaft geprüft und sehr genaue Vorschläge unterbreitet, sozusagen für jeden Fall. Und dennoch passt keiner davon den streitenden Parteien, möglichst keine Teilung des Vilayet Mossul. Sollte dennoch eine solche notwendig werden, so ist eine Teilungslinie angegeben, die ein zwar reiches, jedoch noch ganz unausgebautes Petroleumgebiet den Türken zusprechen würde. Als beste Lösung empfehlen die Delegierten dem Völkerbund eine Verlängerung des britischen Mandats über Irak über 25 Jahre. Einem selbstständigen, von England nicht mehr militärisch kontrollierten Irak trauen sie nicht, da würden sie die Zuteilung des ganzen Gebiets an die Türkei noch vorziehen. Diese Vorschläge finden den Widerspruch sowohl der Engländer wie der Türken, was vielleicht der beste Beweis für ihren unparteiischen Charakter ist. Die Engländer wollen die schwere und gefährliche Last der Mandatsverlängerung in Irak um ein Vierteljahrhundert nicht übernehmen. Die Türken haben das ganze Prestige ihres neuen Systems, ihres jungen, so stark national betonten Staates, auf den Besitz von Mossul gestellt. Eine Teilung wie in Oberschlesien fände die Gegnerschaft beider Parteien, und da die Lebensfähigkeit des Irak zweifelhaft bleibt und noch mehr sein Widerstandsvermögen gegen einen türkischen Angriff, wenn die Engländer ihn nicht für sich selbst verteidigen, so scheint ein solcher Weg wohl kaum gangbar. Ein Volksentscheid wäre bei dem Kulturstand der Bewohner lächerlich. Dem Völkerbundsrat läge sehr viel daran, die Türkei in den Völkerbund hineinzubringen. Doch davon könnte bloß dann die Rede sein, wenn er das ganze Vilayet ihr zuspricht. Und dies wäre eine Herausforderung Englands und im Widerspruch zum Gutachten seiner eigenen Kommission. Die Türken zeigen sich bisher ganz intransigent und der britische Außenminister Chamberlain scheint wenig gewillt, den Rat seiner Opposition zu befolgen und schlankweg auf alle Mossul-Ansprüche und Petroleuminteressen des englischen Großkapitals zu verzichten. Aber auch hinter den Türken stehen große Kapitalsgruppen, die bereits Eventualverträge mit Kemal Pascha abgeschlossen haben. Briand benötigt in diesem Augenblick die Engländer viel zu sehr, als dass er irgendeine Lösung vorschlagen könnte, die Chamberlains Nein findet. Dabei muss aber auch vermieden werden, dass wie im Fall Wilna der Spruch des Völkerbunds einfach missachtet wird oder dass etwa gar ein offener Krieg entsteht, was Kundige, die mit den Türken gute Beziehungen unterhalten, durchaus nicht für ausgeschlossen halten. Briand wird vermutlich versuchen, falls ihm keine Einigung der Streitenden gelingt, die Entscheidung hinauszuschieben und indessen für Frankreich alles Erdenkliche an englischer Unterstützung herauszuholen. Der Völkerbundsrat würde daher den Bericht seiner ersten Delegation als rein theoretisches Gutachten betrachten und eine neue Mission ernennen, deren Aufgabe es wäre, eine beide Teile befriedigende Vermittlungsformel auszuarbeiten. Wie dies später gelingen soll, darüber wird er kaum etwas verlautbaren lassen und froh sein, wenn er Zeit gewonnen hat, um in den anderen Problemen vorwärts zu kommen. Der Fall Österreich wird vermutlich die ganze Sitzungsdauer von Rat und Vollversammlung in Anspruch nehmen, wobei ebenfalls der eigentliche Kampf sich hinter den Kulissen abspielen wird. Hier werden Briand und Chamberlain versuchen, die Nachfolgestaaten zu Zugeständnissen für Österreich zu bewegen. Um die Eifersucht der Italiener zu beschwichtigen, wird es notwendig sein, sie bei allen Verhandlungen und Zugeständnissen mitwirken zu lassen, was weder Raschheit noch Fortschritt der Verhandlungen erleichtern dürfte. In der Gegnerschaft gegen den Anschluss dürfte der ganze Rat, der auf das Quieta non movere eingeschworen ist, völlig einig sein. Das wahre Kernstück des 35. Völkerbundsrates und der 6. Vollversammlung aber wird nicht dies sein, worüber am meisten gesprochen wird, sondern das, was nicht auf der Tagesordnung steht, der Sicherungspakt mit Deutschland. Er gilt den Kundigen gewissermaßen als Nachfolger des Protokolls, das still eingesagt werden muss, nachdem es so laut in eine ihm unfreundliche Welt trat. Man hofft, dass der Pakt seine Gedanken und Grundsätze des Protokolls auf einen begrenzten Kreis von Schwierigkeiten und Gegensätzen anwenden und wenn er sich solcher Art bewähren wird, es dann neuerdings und vielleicht in veränderter Gestalt ins Leben treten wird. Die Unterredungen mit van der Velde und Schalloja einerseits, mit Skrzynski und Benesch andererseits sollen die Wege für die große kommende Konferenz von London und Brüssel bahnen. Möglich, dass da als Zwischenstadium sich eine kurze Besprechung der beiden westlichen Außenminister mit Stresemann in Lausanne oder Zürich einfügen wird. Auf ihr würde aber gewiss nur das Formale, Tatsache, Ort und Umfang der eigentlichen Konferenz festgelegt werden. Denn Stresemann kann ohne Luther und eine deutschnationale Aufsichtsperson das Reich nicht binden. Einstweilen wird man in Genf sehen, wie man die italienische Forderung der garantierten Brennergrenzen dem Pakte angliedern kann. Sie würde natürlich auch eine Beteiligung Österreichs bei den kommenden Verhandlungen notwendig machen. Zwischen Opium und dem Petroleum von Mossul, einem recht bedenklichen Saft zwischen Minderheitsbeschwerden und Rettungsversuchen für Vertriebene aus aller Welt, geht im Stillen der große Kampf um die Zukunft des Paktes. Zur Beleuchtung der Mossul-Frage sei Folgendes bemerkt. Infolge des Krieges verlor die Türkei neben anderen kleinasiatischen Gebieten auch das Zweistromland Mesopotamien. Dieses sollte später einen selbstständigen Staat bilden, zunächst aber von Großbritannien als Mandatsgebiet verwaltet werden. Mesopotamien kommt an Umfang etwa dem heutigen Preußen mit Bayern gleich. Seine beiden Ströme, der Tigris im Osten, der Euphrat im Westen, nähern sich in ihrem Unterlauf einander und vereinigen sich kurz vor ihrer Einmündung in den persischen Meerbusen. Aus dem Mandatsgebiet hat Großbritannien ein Königreich Irak unter arabischer Herrschaft gebildet und den Araber Faisal als König eingesetzt, und zwar, wie es behauptet, mit Zustimmung der Bevölkerung. Die Hauptstadt des Reiches ist Bagdad, sein Seehafen Basra am Persischen Golf. Das neue Königreich umfasst jedoch nicht das ganze Zweistromland. Der Nordosten, ein Gebiet von etwa 800 Quadratkilometern, ist in den Staat Irak nicht einbezogen und wird von der Türkei als niemals erobertes und ungeteiltes Gebiet beansprucht. Es liegt zum kleineren Teil auf dem rechten, zum weitaus größeren Teil auf dem linken Ufer des Tigris und erstreckt sich bis in das Gebirge, das es von Persien trennt. Sein Hauptort ist Mossul am Tigris, das von Bagdad ebenso weit stromaufwärts liegt wie Basra stromabwärts. Ebenso wie dieses soll es etwa 8000 Einwohner zählen. Das Mossul-Gebiet liegt in bewässertem Gelände und ist Kreuzungspunkt für die Handelsstraßen aus dem nördlichen Mesopotamien. Die besondere Bedeutung dieses Gebietes für die Weltwirtschaft liegt in seinem freilich noch nicht ausgebeuteten Petroleumvorkommen. Es kann demnach in Zukunft von großer Wichtigkeit für die dort maßgebende politische Macht werden. Der Streit dreht sich heute darum, ob dieses Gebiet bei der Türkei verbleiben oder zum Königreich Irak geschlagen werden soll. England beansprucht es aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen für das Mandatsland Irak. Die Türkei macht hauptsächlich ethnografische Gesichtspunkte für das Verbleiben dieses Gebietes bei der Türkei geltend und verlangt, dass die Bevölkerung durch Abstimmung über ihr Schicksal selbst entscheiden soll. Da England und die Türkei sich nicht einigen konnten, haben sie den Völkerbund angerufen und sich verpflichtet, seine Entscheidung anzuerkennen und zu befolgen.
Hinter den Kulissen von Auf den Tag genau geht es nicht allzu spannend her. Wir sind uns mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, der dortigen Landeszentrale für politische Bildung und der Zeitstiftung Bucerius sehr einig. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.